Titelverteidigung an einem historischen Ort im Madison Square Garden gewinnt Luke Humphreys die World Series am Wochenende. Geschichte geschrieben wurde am Wochenende auch in Ried in Österreich. Ein kleines Sommer-Update. Darts jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns mit einer Ausgabe inmitten einer Woche, in der jetzt auch nicht so viel Darts-Technisches stattfindet. Es ist keine Pro-Tour-Woche, es gibt keine European Tours, über die es zu sprechen gilt, die jetzt kommen. Aber die Next Gen, die rahmt das Ganze so ein bisschen ein. Wir hatten dann ein World Series Event in New York und werden auch so ein paar kleinere Randthemen besprechen. Am Tag, nachdem Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, Darts, ja, so ein bisschen im Hintergrund aktuell, nicht nur bei mir, ich denke, da spreche ich für viele, aber jetzt, wo Deutschland raus ist, rückt es dann vielleicht doch wieder früher, als man denkt, in den Vordergrund, auch wenn natürlich da jetzt auch bei der WM in Nordamerika noch einiges ansteht. Aber wir wollen uns trotzdem melden und wir, das sind in dieser Folge, ich bin Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und Jan Toden, grüß dich, der Darts-Doc, der ewige Joker, der Edeljoker, so.
So war's, ja. Und da sind wir fast wieder beim Fußball, ne? Hallo Kevin, freut mich dabei zu sein, nachdem ich in der letzten Woche ja noch mit Micha eine Premiere aus Bratislava besprochen hatte. Du sprichst den Joker nochmal an. Ja, so Nils Petersen hätten wir uns gestern gewünscht, der dann reinkommt und irgendeinen Ball über die Linie drückt. Aber Fußball soll jetzt nicht der Inhalt dieses Podcasts sein, auch wenn wir die USA streifen werden und der Fußball natürlich im Moment gefühlt, glaube ich, 18 deiner 24 Stunden am Tag ausmacht. Hier einfach mal honorable mention deines NTV Fußball-WM-Podcasts.
Ja, guter Punkt. Genau, NTV Sport heißt das Format, ist ein Podcast, der aktuell während der Fußball-WM täglich läuft. Den moderiere ich und da ja ist der Schlafhaushalt so ein bisschen außer der Reihe, aus den Fugen geraten. Aber ich kenne es ja von der Darts-WM, also von daher bin ich ja eigentlich der perfekte Mann für dieses Format und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen gefällt. Wer einschalten mag, der ist herzlich dazu eingeladen. Auch jetzt nach dem deutschen Ausscheiden wird es da weiter täglich Folgen geben. Dann lass uns jetzt direkt reingehen. Ist ja schon ein paar Tage her, das US Darts Masters im Madison Square Garden in New York, an einem denkwürdigen Ort. Natürlich, der MSG ist so ziemlich eines der oder vielleicht die ikonischste Sporthalle, die es gibt. Sie ist auch die Heimstätte der New York Knicks, die jetzt erstmals seit Fantastilliarden von Jahren wieder die NBA Championship gewonnen haben. Und der MSG hat jetzt gesehen, wie Luke Littler und Luke Humphreys mal wieder ein Finale bestritten haben beim US Darts Masters. Der Titel wurde verteidigt von Luke Humphreys.
Ja, nachdem er im letzten Jahr im Finale Nathan Espinel besiegt hat, legt er hier doch ein wirklich ordentliches Turnier hin, was am Ende, das empfiehlt sich auch echt nochmal anzugucken, in einem wirklich spannenden Decider dann nachher ausgeht. Schlägt im Finale Luke Littler 8-7, nachdem er früh geführt hatte, Luke Humphreys mit 4-1 vorne war. Littler dann aber wieder rankommt und ja, es am Ende eben 7-7 steht und Humphreys den Decider bei eigenem Anwurf in 11 Darts checkt. Das war wirklich hervorragend. Ich glaube, er würde sich wünschen, dass er diese Klasse endlich auch mal auf einer großen, entscheidenden Bühne gegen Luke Littler abliefern könnte. Das gelingt ihm ja leider zu selten. Aber hier wirklich ein astreines Turnier. Alle Matches mit einem Average über 100 Punkte. Und ist es zwar nicht der ganz große Titel. Er hat gesagt, er freut sich über diese Titelverteidigung. Du sagst, es ist eine ikonische Sportstätte. Das bedeutet denen allen schon was. Am Ende sind es 30.000 Penunzen für die Familienkasse. Ich denke, auch das kann er gut gebrauchen. Und vielleicht hat er ja drumherum noch etwas WM-Fieber mitnehmen können von der Fußball-WM. Luke Humphreys ist ja bekennender Fußballfan im Gegensatz zu anderen. Und ich glaube, so war das wahrscheinlich ein gutes Wochenende für ihn.
Ja, Luke Humphreys spielt am finalen Tag, du sagst es, dreimal überragend, dreimal 100 plus. Am ersten Tag, das war ein Aufgalopp, ein lockeres Ding gegen Leonard Gates, der hat unter 80 gespielt, da reicht dann auch eine schlechtere Leistung von Humphreys. Da musste er auch nicht mehr zeigen, um 6-1 durchzukommen. Allerdings dann eben am zweiten Tag diese drei tollen Spiele gegen Bunting 6-3. Gegen Rian van Veen im Halbfinale lag er bereits 3-6 in Rückstand und dreht die Partie noch mit 7-6 und dann das Finale mit dem Elf-Data im Decider hat er dann natürlich auch verdient gewonnen. Du hast es gerade angesprochen, Fußball-WM auch in der Stadt und auch da natürlich alles dominierend im Vergleich zum Darts, wenngleich man ja sagen muss, insgesamt hat es Soccer natürlich in den USA deutlich schwieriger, aber ja, die Darts-Veranstalter natürlich nur ein ganz kleines Licht da am Big Apple. Es gibt tatsächlich unter den eher fußballaffinen Dartspielern allerdings auch welche, die so gar nichts damit zu tun haben. Und du hast mit einem davon geschnackt.
Ja, es war ganz lustig, denn Micha und ich, wir haben ja in der letzten Folge die Frage aufgemacht von den Fußballfans unter den Darts-Profis, wer wird denn vielleicht die Chance nutzen, sich ein Spiel anzugucken, wenn er schon vor Ort ist. Ich glaube, wir hatten in den Tagen ja die Norweger in der Stadt, hatten wir nicht sogar die Engländer auch noch da oder was weiß ich. Und dann war mir ein Post von James Wade aufgefallen, der eigentlich seinen wirklich fast tagebuchmäßig seinen Ausflug in die USA auch wirklich sehr lustig immer wieder beschrieben hat. Also sollte man sich auch mal anschauen auf Instagram. Da hat er sich mit einem Hydration Break gepostet und trinkt dabei ein Bier, veräppelt den Fußball so ein bisschen. Und dann schrieb er auf Instagram, Darts on ITV Sport from New York this weekend while England are preparing for Panama in the FIFA World Cup. Looking forward to this one. Und da habe ich gedacht, dann frage ich ihn doch mal, ob er denn Zeit hat oder sich ein Spiel anguckt. Und darauf antwortete er mir, also ich habe unter diesem Post das geschrieben und darauf antwortete er mir tatsächlich, no time. And I'm one of the few who don't really like football. Give me a car to fix or fishing. Das fand ich wirklich sensationell. Ich habe ihm dann noch eine Fotomontage gebastelt, wie er in New York in Harlem unter einem Auto liegt und unten drunter Luke Littler, der sich den Big Fish angelt. Auch das hat er dann nochmal zumindest zur Kenntnis genommen. Fand ich ganz lustig, dass er dieses Thema aufgreift, um dann zu sagen, ja, aber mich interessiert's nicht.
James Wade, der hat es immerhin ins Halbfinale geschafft, ist dort dann raus gegen Luke Littler. Ansonsten, wen hatten wir noch am Start? Die restlichen Premier League Starter. James Wade hat letztendlich Michael van Gerven ersetzt. Also es waren 7 der 8 Premier League Starter dabei, plus James Wade statt MVG. Die beiden Waliser, Price und Clayton, für die war es kein gutes Turnier. Beide im Viertelfinale raus. Price einmal mehr auch mit ja fast kryptischen Statements. Ne? Also lässt ja auch nicht so richtig irgendwie die Hosen runter. Warum er aktuell so keinen Bock hat, was er da zu Hause alles tut. Aber ja, also das fast ein bisschen verstörend, wie sehr er aktuell gegen den Dartsport irgendwie anredet. Er hat ja scheinbar überhaupt gar keine Lust, gar keine Motivation.
Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, zumal ich glaube gerade die World Series, wenn er es denn nun nicht will und wenn er da lieber bei Chippy zu Hause sein will, dann würde ihm hier, glaube ich, auch keiner Steine in den Weg legen. Da würde sich ein anderer Spieler finden, der einspringen kann. Ja, ne, was soll das? Und dann fliegst du nach New York rüber. Andererseits hast du den World Cup in Frankfurt abgesagt. Also da werde schlau draus, wer will. Wäre eigentlich mal ganz schön, wenn man Johnny Clayton dazu befragen könnte. Aber ich weiß nicht, ob der mehr weiß als wir oder was rauslassen würde oder dann auch loyal gegenüber seinem Landsmann ist. Wobei die Leistung ja per se nach den Zahlen gar nicht so schlecht war. Bei Gervin Price, bei seiner Niederlage gegen James Wade, spielt er auch immerhin 102 Punkte. Ja, klar, in der ersten Runde der lokale Spieler ist für ihn dann keine große Hürde. Das war Braden Hall, der es auch nicht mal auf 80 Punkte bringt. Aber so schlecht war die Leistung gegen Wade ja dann nicht. Aber was dann immer seinen Unmut auch hervorruft. Ich verstehe es nicht, ich finde es zum Teil aber immer wieder ganz amüsant.
Braden Hall, einer der Debütanten der lokalen Spieler, gewinnt immerhin allerdings 4 Legs gegen Gervin Price. Also das war eine gute Leistung. Lass uns das zum Anlass nehmen, um über die lokalen Qualifikanten zu sprechen. Am Ende setzt sich immerhin einer durch gegen einen der Topstars. Und zwar ist das Jim Long, der einzige Tourcard-Holder aus dem nordamerikanischen Raum, gewinnt 6-4 gegen Josh Rock. Auch weil der einiges liegen gelassen hat. Also das war keine gute Performance von Rocky.
Nee, das war insbesondere, also am Anfang und dann auch nochmal gegen Ende des Matches, doch einiges insbesondere an Checkdarts, was Josh Rock da liegen lässt, sodass Jim Long immerhin, also ein 87er Average reicht, um hier weiterzukommen. Ich finde es bei diesem Turnier in New York immer irgendwie auch ein bisschen schwierig dann für die Locals, weil er hatte ja, und da kommen wir dann nachher noch drauf, parallel auch die North American Championship laufen. Das macht so den zweiten Tag für die Amerikaner oder Kanadier, wenn sie denn weiterkommen, doch deutlich schwerer oder komplizierter, weil das ja das für sie wesentlich bedeutendere Turnier ist, weil es da um Qualifikationen für Majors und die WM geht. Weiß nicht, ob er vielleicht sogar ohne die North American Championship noch weiter hätte durchgehen können am Freitag. Aber so geht er dann am Freitag relativ deutlich mit 6-1 gegen Luke Littler raus. Ich denke, das ist dann auch für einen Local Player mit das undankbarste Los, wenn du dann Luke Littler kriegst. Vielleicht hätte es gegen einen der anderen gereicht, wobei die Premier League-Spieler da gerade im Viertelfinale wirklich alle gut abgeliefert haben. Zumindest punktemäßig.
Und es sollte da auf jeden Fall jetzt die Einladung für die World Series Finals am Ende der World Series Saison stehen, denn ein Sieg reicht da natürlich. Ne? Den holen die wenigsten Spieler. Man hat meistens so eine Überraschung pro Turnier. Viktor Tingström zu erwähnen natürlich in Kopenhagen, dem dasselbe gelingt. Jim Long hat jetzt auch gesagt, also Tourkarte wird er dann nächste Saison nicht mehr in Anspruch nehmen, selbst wenn er noch eine haben sollte, wovon ja auch nicht auszugehen ist. Aber ja, da scheint dann der Frührentner Europa-Trip mit seiner Frau dann auch auszulaufen, zumindest das in Kombination mit den Darts. Aber ja, wer will es ihm verdenken? Trotzdem, ich finde, er hat eine ganz gute Entwicklung gemacht, ne? Auch wenn er natürlich auch einer vom älteren Semester ist und jetzt hier nicht noch uns alle großartig überraschen wird. Aber es ist absolut stark verbessertes zweites Jahr und das wird jetzt hier auch ein bisschen gekrönt mit einem Sieg im MSG gegen Josh Rock. Was sagst du zu den weiteren lokalen Spielern, die allesamt verlieren? Allerdings hatten wir auch schon schlechtere Leistungen, ne?
Ja, wir hatten natürlich schlechtere Leistungen, insbesondere denke ich da an Saudi-Arabien oder Bahrain oder andere Standorte. Wir beide hatten letztes Jahr ja auch das US Darts Masters tatsächlich besprochen. So ganz holen mich diese nordamerikanischen Spieler immer nicht ab. Ich habe immer etwas höhere Hoffnungen als das, was sie dann nachher abliefern. Von den bekannten Namen vielleicht David Cameron. Ja, er holt immerhin 4 Legs gegen Littler. Wobei man auch sagen muss, Littler war hier auch relativ fahrlässig auf die Doppel, ähnlich wie Josh Rock, hat es aber umgebracht, also dann umgebracht den Sieg. Ja, auch Braden Hall, den wir gerade schon erwähnt hatten, holt 4 Legs gegen Price. Adam Cevada mit 3 Legs gegen Wade. Für ihn war sicher das andere Turnier wesentlich wichtiger an diesem Wochenende. Dann haben wir einen Gary Mawson, der einem auf die Doppel überragenden Johnny Clayton 6-2 unterliegt. Clayton hier mit 100% auf die Doppel und auch wieder so ein Dauerbrenner, aber der mich so, mich doch immer wieder auch irgendwie enttäuscht. Alex Bellman, der dann mit einem 72er Average 2-6 gegen Stephen Bunting rausgeht. Also es ist ein Starterfeld, was besser ist, als wir es vielleicht in Nahost sehen, aber so ganz, ganz das Top-Niveau ist es eben nicht. Und dann sieht man auch, dass die PDC da doch noch einiges zu tun hat, um auf diesem für sie doch sehr wichtigen Markt vielleicht das Niveau so anzuheben, dass man vielleicht mal 20 oder 30 Spieler hat, die dieses Niveau auch mal an einem schlechten Tag haben. Ich glaube, wenn du das vergleichst mit dem, da werden wir nachher drauf zu sprechen kommen, was du bei der Next Gen gesehen hast, dann würden die wahrscheinlich alle nicht im Halbfinale der Next Gen landen. Und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber sie holen mehr Lecks, als wir es bei anderen Events kennen.
Ja, zumindest würden sie die Turnierserie nicht dominieren. Und was schade ist, dass die Entwicklung einfach nicht so richtig durchschlagend ist, um es vorsichtig zu formulieren. Es gibt eben nicht den einen guten jungen Spieler. Ich rede jetzt nicht von einem Premier League-Spielerformat, aber einfach jemand, dem man es zutrauen muss, eine Tourkarte zu holen oder dem man es zutrauen muss, weil man kann ja auch Argumente dafür finden. Es gibt mittlerweile auch viele Möglichkeiten für die Spieler im nordamerikanischen Raum, gar nicht jetzt auf die Tour nach Mitteleuropa zu gehen. Aber dass da einfach jemand ist, der mal den alten Granden Schnippchen schlägt, das ist ja nicht vorhanden. Und ich würde jetzt auch den Übergang machen, um noch ein bisschen bei den nordamerikanischen Spielern zu bleiben. Lass uns über die North American Championship sprechen, die am Ende Adam Cevada gewinnt, weil die Leistungen, die ich da gesehen habe, sind noch viel eher das Problem.
Ja gut, ein Adam Cevada geht hier durch das Turnier, was ihm wirklich, ich meine, das ist die Qualifikation für ihn, für den Ali Pelli und den Grand Slam of Darts. Und der hat hier drei Spiele, in denen er insgesamt, ich meine, drei Lecks abgibt. Und ich glaube, das ist der einfachste Weg in den Ali Pelli überhaupt. Vielleicht abgesehen vom indischen Qualifier abgesehen. Das ist so ein bisschen wie Neuseeland bei der Fußball-WM. Also das ist... Ja, da musst du wirklich nicht lange kämpfen. Und wenn man da sieht, dass andere Wochenende um Wochenende auf der Dev-Tour oder Challenge-Tour gucken, ob sie dann nachher im Ranking mit oben stehen, um zur WM zu kommen. Selbst die Women's Series ist ja dann schwieriger zu absolvieren, als hier einen Nachmittag gut zu performen. Also das... Da hat ihm keiner große Steine in den Weg gelegt, dem Adam Cevada. Sei ihm gegönnt. Aber ja, also mich hat's, ich habe tatsächlich in mehrere Spiele reingeguckt. Mich hat's nicht so ganz abgeholt. Und wenn ich dann auch gesehen habe, wie so ein Leonard Gates gegen Fred Krueger direkt am Anfang rausgeht, wo du denkst, der mit seiner Erfahrung könnte einer sein, der einem Cevada nachher auch nochmal die Stirn bietet. Ja, ein bisschen problematisch ist es.
Fred Krueger, der hat auf jeden Fall eine positive Geschichte geschrieben, hatte sogar ein Matchstart gegen Jim Long im Halbfinale, also der war nicht so weit entfernt von einer ganz dicken Überraschung. Am Ende ist es Adam Cevada, der eine gute Weltmeisterschaft gespielt hat, jetzt zuletzt beim Debüt, da hat er es ja geschafft in die zweite Runde, hat dann gegen Charlie Manby, meine ich, verloren nach einem Sieg über Matt Campbell, genau so war's, und der US-Amerikaner wird jetzt auch sein Debüt feiern beim Grand Slam, also Grand Slam und WM-Teilnahme sind gebucht, und damit lassen wir jetzt Nordamerika Nordamerika bleiben, können aber natürlich jetzt noch so kurz dieses gesamte Feld World Series vielleicht mal so ein bisschen andiskutieren, einmal mehr, weil ansonsten macht's ja keiner. World Series, es bleibt wirklich ein absolutes Stiefkind der PDC. Was wir auch nochmal erwähnen müssen, ist halt die Spielerauswahl für Australien, Neuseeland. Da sollten spätestens jetzt alle Alarmglocken schrillen. Klar ist diese Reise weit, aber keiner hat auch mehr Bock offensichtlich, kein Littler, kein Humphreys, kein Van Gerven, diese Reise noch anzutreten. Wofür auch? Also ich verstehe einfach die PDC-Politik in Bezug auf die World Series nicht. Sie sagen immer, wir machen es nur für die lokalen Märkte. Ja, ganz ehrlich, dann braucht das eigentlich bei Sky und so gar nicht übertragen und bitte so. Dann lasst es doch ganz bleiben. Aber wen soll das hinterm Ofen hervorholen, wenn dort immer dasselbe passiert wie bei einem Premier League-Abend, also ab dem zweiten Tag World Series? Ist das ja so?
Es ist so, klar, Matt Porter würde wieder sagen, das interessiert im Zweifelsfall den Zuschauer in Australien nicht, was da über 16 Abende donnerstags in der Premier League passiert ist. Schalten die vielleicht auch gar nicht rein. Und jetzt sehen sie dieses Feld mal vor Ort, ein bisschen noch aufgehübscht eben durch, ja, durch lokale Spieler. Aber genau, wann war denn der letzte tiefe Run eines Spielers aus einem dieser Länder? Also das ist lange, lange her. Und somit enden wir dann am zweiten Tag immer mit wieder eben mit dem Premier League-Feld, in dem dann ein oder zwei Spieler ausgetauscht sind. ja, du musst es denen irgendwie schmackhaft machen. Es ist natürlich, ne, der ganze PDC-Tross und auch die dann, die einschlägigen Medien, die drüber berichten, dürfen da alle schön First Class irgendwie rüberfliegen. So macht man denen das schmackhaft und hört da auch dann keine kritischen Worte. Aber ja, ne, wenn wir nicht drüber berichten würden, wir würden da nachts nicht aufstehen oder es hinterher auch nochmal angucken.
Ja, also man kann ja transparent sagen, dass wir jetzt nicht dafür nachts aufgestanden sind. Ich war wegen der WM eh wach und dann lief es mal nebenbei.
So ist es, genau. Und das ist nicht, du stellst dir nicht hier für den Wecker, du stellst dir vielleicht auch gerade in der jetzigen Phase parallel zur WM dann vielleicht sogar eher den Wecker, um dir Niederlande, Marokko anzugucken, ja, wenn natürlich du auch Fußball interessiert bist, was vielleicht nicht alle sind. Aber es ist ein langweiliges Format. Micha und du, ihr habt es auch zur Genüge schon diskutiert, ob man es nicht analog der Next Gen vielleicht ein bisschen aufpeppen könnte, indem man am Modus ein bisschen was verändert. Ich glaube, das wäre vielleicht noch mit der spannendste Weg. Klar, dafür, dass in den Ländern, wo die PDC hingeht, es meistens nicht die Stars gibt, die dieses Feld durcheinander rütteln, das ist auch klar, aber es kann doch jetzt nicht die nächsten 5 Jahre so weitergehen.
Nö, sehe ich ganz genauso und gut, dass du die Next Gen ansprichst. Sie soll jetzt unser Thema sein und die Next Gen, sie sollte das Vorbild sein für die World Series aus meiner Sicht. Also in Sachen verschiedene Spielmodi, in Sachen Abwechslung ist das doch wirklich ganz nett und ja, das absolut Neue war dann am Sonntag gegeben in Ried, 170er Turnier. Am Samstag wurde FA Cup Modus gespielt und ich kann deshalb ganz gut natürlich von diesem Wochenende berichten, weil ich es kommentiert habe für die PDC Europe. Hat sehr viel Spaß gemacht in Ried im Innkreis, einer ja 10.000 Einwohnerstadt, etwa 40, 45 Eisenbahnminuten entfernt von der österreichisch-deutschen Grenze. 2,5 Stunden oder 2 Stunden von München ungefähr, genau. Und die Halle, muss ich erstmal sagen, hat den äußeren Bedingungen wirklich wunderbar getrotzt. Also das hätte nicht besser sein können, Jan. Super runtergekühlt, soweit es geht halt, ne, war es wirklich angenehm und dementsprechend gab es da nichts zu meckern. Sobald man natürlich rausging, kam einem der Hitzeschlag entgegen, aber gemessen an dem, was man hätte befürchten können, ne, es hätte ja auch total ein Desaster werden können, dann musste so ein Turnier halt abbrechen.
Ich kann dazu nur sagen, ich war, glaube ich, 150 Kilometer Luftlinie von dir entfernt. Ich denke, das war in Niederbayern. Ich denke, das war klimatisch ähnlich und ich habe am Samstagmorgen den Fehler gemacht, dass ich dachte, ach, es ist noch nicht ganz so heiß, ich gehe jetzt mal eine kleine Runde joggen und mich hat es noch nie so umgehauen. Also wenn die klimatischen Begebenheiten in Ried auch nur annähernd so ähnlich waren, dann gebührt den Veranstaltern wirklich Lob, wenn sie diese Halle auf akzeptables Klima runtergekühlt haben. Also ich konnte dieses Wochenende dann nur überstehen nach dieser bescheuerten Überlegung zu joggen, indem ich mehrere Stunden mich im Wasser aufgehalten habe. Ich weiß nicht, wie war es denn in deiner Kommentatorenkabine? Du hattest ja in Anführungsstrichen das Glück, dass Till Stein, glaube ich, verhindert war. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da in diesem engen Kabuff zu zweit sitzt. Vielleicht war das dann klimatisch für dich ganz gut, wobei es ja schon eine Herausforderung ist, dann den ganzen Tag alleine zu kommentieren.
Ja, ist eine Herausforderung. Ich war in den Halbfinals jeweils dann mit Leon Krampe dort, dem Turnierdirektor der PDC Europe Next Gen. Till war krank, genau. Gute Besserung. Wir hatten die Kommentatorenkabine gar nicht genutzt. Also wir hätten sie nutzen können. Wir waren aber in einem großen Raum und haben das halt getestet von der Akustik, sodass ich nicht extra in einer geschlossenen Kabine war. Und das war dann der Gamechanger. Wir hatten eine Klimaanlage laufen, die war zwar relativ laut, man hat sie aber dann nicht gehört. Das haben wir auch getestet und dementsprechend war es aushaltbar. Am Sonntag ist die Klimaanlage mal für eine halbe Stunde weggebrochen und da merkte man schon, wie desaströs das war. Also das war dann irgendwie 2 Spiele lang schwierig, aber danach, als sie wieder anging, war es voll im Rahmen.
Es war im Stream jetzt für mich nicht zu erkennen tatsächlich, dass du da nicht in der Kabine warst. Sah so ähnlich aus und ich hatte noch das Interview mit Daniel Klose mir angeschaut. Das ist ja dann auch mal der Moment, wenn die nach dem Turnier da zu euch in die Kabine kommen. Da wunderte ich mich auch, dass der tatsächlich so ein bisschen mehr von der Seite reinkam. Aber ich habe gedacht, das ist jetzt eben die Kiste und ja, ist ein bisschen mehr Platz, weil Till nicht da ist. Aber dann hast du da ja Glück gehabt.
So ist es. Lass uns dann jetzt sportlich über das Geschehen sprechen. Zunächst der FA Cup-Modus. Ohne Setzliste wurde gespielt mit, es waren an die 200 Teilnehmer, 196 glaube ich am Samstag, etwas mehr dann als am Sonntag. Und am Ende gewinnt ein Österreicher in Österreich, es ist Patrick Reisenegger. Er holt völlig überraschend den Titel, steht damit jetzt in der Order of Merit auf Platz 7. Ist das vielleicht der österreichische Kevin Kuhn-Moment, dass sich jemand wirklich aus dem Nichts zum Titel spielt? Vielleicht in Teilen, wenngleich Reisenegger jetzt auch schon ein paar ganz gute Auftritte hatte, aber das ist einfach kein Mann für Viertelfinals, Halbfinals, geschweige denn für einen Titel gewesen. Jetzt läuft alles anders. Er wird gelost im Halbfinale gegen Oliver Kessler. Auch das ein absoluter Überraschungsmann. Oliver Kessler ist der Staffel-3-Sieger der Darts-Partie, fand ich auch ganz kurios. Und die beiden wurden gegeneinander gelost. Parallelspiel Klose gegen Adams, also die beiden Favoriten im Halbfinale gegeneinander. Adams setzt sich durch gegen Klose und Reisenegger gewinnt gegen Kessler. Und Reisenegger gewinnt dann für meine Begriffe wirklich vollkommen überraschend das Finale gegen René Adams. Zweites Finale in Folge für Adams bei der Next Gen. Auch der wird dann die Super League erreichen. Ja, Patrick Reisenegger, lustiger Typ, netter Kerl. Ich habe ja dann auch mit ihm gesprochen im Interview. Musste mich sehr anstrengen, das Österreichisch zu verstehen an jeder Stelle. Aber ja, er war völlig geflasht, noch Minuten danach, hat dann mit seinem Vater direkt gesprochen, der ihn ja auch zum Darts gebracht hatte, war dann noch mit ihm am Telefon und dann, ja, da echt sehr emotional drauf reagiert, logischerweise.
Ja, und er steht ja jetzt wirklich gut da, ne? Er ist auf Platz 7 der Order of Merit der Next Gen, also vielleicht auch, wenn nächste Woche in Ried dann das Teilnehmerfeld auch nicht ganz so groß ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da abgesagt hat, aber dieses Wochenende war ja auch zum Beispiel Paul Krone nicht da. Vielleicht gibt's da nochmal eine Möglichkeit, auch noch ein bisschen Geld draufzupacken und dann würde es ja Stand jetzt so aussehen, als ob wir mit ihm und Patrick Dringler möglicherweise zwei Österreicher in der Super League haben und vom Ranking her auch mit Marcel Walpen zumindest ein Schweizer. Also dann wären wir da ein bisschen internationaler als zuletzt. Ich finde, das macht die Turnierserie ja auch aus. Was ich auch schön finde, Micha und ich hatten ihn letztens nicht genug gewürdigt, ist Carsten Hoffmann, mit dem du ja auch mal die Premier League einen Abend besprochen hattest, der ja hier auch wirklich ganz gut dasteht und der ja in der letzten Woche noch beim DDV auch einen wichtigen Sieg davon getragen hatte. Also ich finde die Rangliste eigentlich ganz gut und dann so durchsetzt, ja, mit so ein paar alten Hasen wie einem Adams zum Beispiel, auch ein Dragutin Horvat, der immer mit dabei ist und aber auch ein paar Young Guns wie ein Finn Behrens zum Beispiel weiter vorne mit dabei, Florian Preis natürlich. Also ich finde die Rangliste, wie sie sich jetzt abzeichnet, eigentlich für die Super League ganz spannend und ganz gut und finde dann auch eigentlich ganz spannend, wenn wir gleich drauf zu sprechen kommen, dass, also ich wusste nicht, was ich von diesem 170er-Modus dann am zweiten Tag erwarten würde, dass sich da aber auch zum Teil dann eben die Favoriten durchsetzen, also dass da jetzt nicht ganz was anderes rauskommt. Also für mich macht die Rangliste im Moment Sinn und sie ist aber auch noch nicht so abgeschlossen, dass da keiner mehr hoch und reinkommen kann.
Ich muss sagen, die Erkenntnis, dass es sogar mehr Überraschungen im FA Cup Modus gab als im 170er, ist eine interessante, weil ich habe das fast ähnlich erwartet, weil ja der 170er Modus auch irgendwie, klar, da gibt es dann eine Setzliste in dem Turnier, es wird nicht immer frei gelost, aber da hast du halt vom Modus her die Möglichkeit. Aber das wurde ganz gut austariert wieder, weil die Distanzen halt deutlich länger war. Die PDC Europe hat dann auch vor Ort entschieden, vor Beginn der K.O.-Runde, wir passen sogar generell an. Wir spielen dann nur die erste K.O.-Runde bis 8 und ab dann bis 10 schon. Das war anders geplant und ja, Finale bis 11, das war von vornherein so vorgesehen. Aber ja, das hat man dann angepasst, weil die Matches teilweise doch sehr, sehr kurz waren. Es gab da Partien, die waren in 3 Minuten vorbei im First to Five in der Vorrunde. Es gab ein besonderes Spiel dann in der ersten K.O.-Runde, weil, das muss man auch erwähnen, im Stream gab es nicht ein einziges 170er-Finish, bestimmt 16 Versuche oder so, aber kein einziger Big Fish gelandet und parallel gab es Duelle Pascal Virotius gegen Marcel Hausotter. Die beiden haben es sich über die volle Distanz gegeben, Runde der letzten 64 oder so, ging 10-9 aus, das Spiel für Hausotter, meine ich, und zwischenzeitlich haben die in 7 Legs dreimal die 170 gecheckt. Also absolut gigantisch. Das war richtig, richtig gut. Im Chat hat dann jemand das Ganze auch ausgerechnet. Deswegen alle Angaben ohne Gewähr. Aber er sprach von 64 170er Finishes im Laufe des Turniers. Aber eben keine einzige im Stream. Du hast mal reingeschaut natürlich. Wie hat's dir denn schlussendlich gefallen? Also was sagst du da? Was ist dein erster Eindruck?
Mir hat's gut gefallen, also erstaunlich gut. Ich hatte auch, ich muss gestehen, mich vorher nicht so über die Distanz mir Gedanken gemacht und habe dann dachte, okay, ja, wenn das jetzt nicht allzu viele Lecks sind, kann es eben auch wirklich schnell vorbei sein. Ich fand's gut und es war ja eben auch wieder so, dass, wie du sagst, nicht jeder checkt da den Big Fish. Es ist natürlich für den Anwerfer tendenziell noch mal ein Stück einfacher, würde ich sagen, als bei einem 5-0-1. Trotzdem hast du auch hier viele Breaks gesehen. Also ja, ich bin doch überrascht, wie ausgeglichen und wie gut und wie spannend das war. Und auch dieses, es ist schnell vorbei und dann startet es wieder von vorne, hat mich irgendwie auch abgeholt, ja. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man diesen Modus auch nochmal woanders mit einbindet, fand es gut. Es kam ja irgendwo auch mal die Frage auf, ich habe es mir auch gestellt, ist das denn ein Modus zum Beispiel, der die Doppel-16-Spieler vielleicht eher benachteiligt als die Tops-Spieler? Habe ich jetzt nicht so gesehen. Also ich fand auch ein Daniel Klose hat ja durchaus auch im Finale, glaube ich, relativ viel über die Doppel-16, Doppel-8 gecheckt. Ich habe mich dann wiederum manchmal gewundert, wie viele Fehler es doch auch auf die Doppel gab. Also ob da noch ein bisschen mehr Druck drauf ist, wenn du weißt, der andere ist eben auch natürlich qua Modus direkt schon im Checkout-Bereich. Nee, also ich fand es sehr, sehr gut, sehr, sehr gut anzuschauen und hat mich fast mehr abgeholt als ein Double-In, Double-Out, was ich sonst auch mal ganz gerne sehe. Aber da kann es auch mal langweilig sein, ne, wenn der eine eben die ersten 9 meinetwegen am Doppel vorbeischrubbt und der andere ist schon unter 170. Also ich war positiv überrascht. Ich war vorher sehr skeptisch. Ich meine, dass ich von den Spielern auch das so vernommen habe. Und ich glaube auch, Daniel Klose hat es doch im Interview mit dir am Ende auch gesagt, dass er so am Anfang auch ein bisschen skeptisch war und die Spieler am ersten Tag oder in der Vorrunde so ein bisschen diskutiert haben und dann aber doch irgendwie reinkamen und es gut fanden. Oder gebe ich das hier falsch wieder?
Ja, mein Eindruck war schon, dass viele auch da auf ihrer Meinung von im Vorfeld beharrt haben und es auch nicht so geil finden. Aber es hat sich angeglichen und es gab auch einige, die richtig angefixt waren, schon im Vorfeld oder dann nach den ersten Gruppenspielen. Jared Becker ist da zum Beispiel zu nennen. Dem hat es extrem viel Spaß gemacht, auch wenn das jetzt nicht so erfolgreich lief für ihn. Aber ja, als Zuschauer ist es, glaube ich, deutlich angenehmer natürlich. Da ist es die willkommene Abwechslung. Ich finde es richtig cool. Hat sich wirklich angefühlt wie so ein ständiges Elfmeterschießen im Vergleich zum 5-0-1. Und ja, es war sehr, sehr kurzweilig. So auch das Finale 11-0 für Daniel Klose gegen Jamie van der Werth, der unter Wert geschlagen wurde. Einmal mehr im Finale gestanden, zum dritten Mal in dieser Saison, aber er gewinnt den Titel noch nicht. Und ja, 11-0 ist schon bitter, dass er da so weggemöbelt wurde. Ne? Also gerade bei dem Modus schon kurios, dass er nicht ein einziges Leck bekommt.
Ja, aber er hatte ja, genau, er hatte einfach ein bisschen dann auch Double Trouble. Er hat nicht ganz so gut gescored, würde ich sagen, wie Daniel. Und dann, er hatte ja seine Doppelchancen. Und ich glaube, so ab dem 6-0 war dann aber auch klar, dass die Messe gelesen ist und er hat ja, da dann kein Land mehr gesehen. Lustig dein Vergleich mit dem Elfmeterschießen, denn im vorhin schon erzählten NTV-Sport-Podcast hast du ja heute von den 3 verworfenen Matchstarts beim Elfmeterschießen gesprochen.
Paraguay ist der Matchstart.
Da ist die, richtig. Genau, da ist die Analogie wieder da. Wer weiß, vielleicht mit der Darts-Fähigkeit eines Maxi Bayer. Vielleicht hätte man sich einigen sollen, dass man das Elfmeterschießen im 170er-Modus austrägt bei der Fußball-WM. Aber zurück zum Dart. Ja, also ich fand auch Van de Werth ist wirklich ein Spieler, den, klar, wir beide haben über Micha auch immer wieder von ihm gehört, weil er da ja auch im Big Fish-Team mit dabei ist. Ich hatte den vor der letzten Saison nicht so auf der auf der Karte, muss ich sagen. Und also diese Saison ist schon sehr überzeugend und glaube, der wird sich seinen Titel schon holen können.
Ja, selbst wenn nicht, er wird auf jeden Fall zum ersten Mal die Super League erreichen, also wirklich einen steilen Weg hinter sich. War dann im Stream auch schon früh am Sonntag zu sehen und zwar wurde ja die Partie Jamie van der Werd gegen John van der Werd im Stream präsentiert. Absoluter No-Brainer natürlich, wenn der Vater gegen den Sohn spielt. Großartige Geschichte. Die beiden sind ja sogar zu dritt unterwegs mit Jordi, das ist ja dann noch ein Bruder. Also John hat seine beiden Söhne da am Start. John van der Werd ist übrigens der älteste Tourcard, also der älteste Season-Passholder auf dem Next-Gen-Level. Der jüngste ist Adrian Eckert, der lief auch im Stream gegen Daniel Klose. Das war direkt die erste Partie und der historisch erste Checkout im Stream war ein 6-Starter von Daniel Klose. Der ist mit 45 Punkten rein, stand auf 125 Rest und nimmt dann über die Bull-Route 125 raus. Großartig, war richtig cool. Also der erste ist halt im Roten gelandet, dann im Grün und dann nochmal im Roten, 125 Check. Wenn schon keine 170, dann das.
Und auch passend, dass er dann den ersten Check im Stream macht und am Ende auch den letzten. Also ja. Er rundet das Ganze wirklich ab. Ja, das fasst, glaube ich, diesen Turniertag ganz gut zusammen und seine Leistungen ganz gut zusammen. Also ja. Wie sieht denn die Rangliste jetzt aus? Ich hatte schon ein paar Namen angesprochen. Was ist da aus deiner, was ist so dein Zwischenfazit? Wer kann sich jetzt vielleicht auch nächste Woche nochmal die Reise nach Österreich sparen sich woanders an den See legen? Wer ist safe oder meinst du, die gehen jetzt alle hin und reiten die Welle weiter?
Nee, es waren ja auch generell nicht alle da. Auch Patrick Tringler hat zum Beispiel nur den Sonntag gespielt, weil ja parallel noch ein wichtiges Turnier des ÖDV, des österreichischen Dartverbandes, stattfand. Am Samstag war er dann da, Sonntag in Ried. Paul Krone war ja auch gar nicht vor Ort. Finn Prokop, da passt das, glaube ich, aktuell ausbildungstechnisch auch nicht rein. Für den bitter, weil der so an der Abbruchkante steht in der Rangliste. Aber ja, wenn ich mir die anschaue, die ersten 16 qualifizieren sich ja direkt und die ersten 7 bis 9 sehen fast schon safe aus. Erste 7, da gebe ich eigentlich Brief und Siegel, wenn die jetzt nicht komplett reinscheißen, um es mit den Worten von Kai Havertz auszudrücken. Daniel Klose, Paul Krone, Jamie van der Werd, Florian Preis, Patrick Tringler, René Adams und eben Patrick Reisenegger. Das sind die Top 7. Dahinter Finn Behrens, der hatte jetzt kein gutes Wochenende, aber hat gut Futter schon angesammelt gehabt. Die ersten 6 Turniere. Carsten Hoffmann auch komplett auf Kurs. Und stand jetzt zudem noch drin Mika Donnewehr, Dragutin Horvat, Pascal Virotius, Kevin Hewson, Marcel Walpen, Finn Prokop und Luca Wolf. Und über die Jugendrangliste drücken natürlich auch noch einige bekannte Namen rein. Mit Jared Becker, letztes Jahr Halbfinale Super League, der spielt noch nicht so eine gute Next-Gen. Also würde mich nicht wundern, wenn er unter die Top 16 noch kommt. Kimi Seemann, Kilian Hohnstedt und Liam Mendel-Lawrence, das wären aktuell die 20 Teilnehmer. 4 weitere werden ja noch gesucht. Da wird die PDC Europe sicherlich jetzt in Bälde dann auch was bekannt geben müssen auch. Und soweit ich das jetzt richtig deute, würde ich aber davon ausgehen, das wäre jetzt eine neue Info, dass es vielleicht doch nicht in Richtung Tourcard-Holder läuft. Ist so meine Interpretation. Also das fände ich persönlich auch gut.
Das ist spannend. Ich glaube, ich fände es auch gut. Die Tourcard-Holder haben doch heutzutage eine deutlich bessere Chance, sich auch für den Ellipelli zu qualifizieren, als das noch mit kleineren Starterfeldern dort wäre. Und ich finde es schon erfrischend, wenn hier jemand anders noch die Chance hat. Da bin ich gespannt, was da kommt. So eine richtig gute Idee habe ich noch nicht, aber habe mir auch noch nicht die Gedanken gemacht, wie man die Karten sonst vergeben könnte.
Ja, wie gesagt, es ist nur ein Gefühl. Ich würde sagen, es geht in die Richtung, aber wie man das bewerkstelligt, keine Ahnung. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was da noch kommt. Aber wenn es so kommen sollte, fände ich das gut. Und es wäre auch so ein bisschen, mal wieder ein Kontrapunkt gegenüber dem, was das große Mutterschiff macht. Ne? Da gibt es immer mehr Protection und so. Und deswegen fände ich es auch so wichtig, dass die PDC Europe hier Kurs hält. Die arbeiten nicht gegeneinander, nicht falsch verstehen. Aber sie haben schon einen krass unterschiedlichen Ansatz, wenn es darum geht, neue Turniermodi, also ein bisschen Kreativität walten zu lassen, Einzug erhalten zu lassen. Im Vergleich natürlich zu der PDC in UK. Das muss man schon so sagen. Jan, ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch durch mit der Next Gen. Ganz kurz zum Abschluss noch erwähnenswert vielleicht, was so rund um den Globus noch passiert ist. Wir hatten ADA Tour, also in Australien, 4 Turniere und 3 davon gewinnt The Magnet, Tim Posey, eines gewinnt Joe Comito. Und wenn ich die Namen vorlese, ja, das ist irgendwie auch Nordamerika in anderen Schläuchen, ne? Also ja, klar, das ist jetzt mit Posey auch ein jüngerer Spieler und so, aber da passiert doch auch viel zu wenig im Vergleich zu dem, ja, wo die auch mal standen. Nicht, dass es da schon die großen Spieler gab, aber ich finde halt, es ist eine Mehr zu sagen, dass sich diese Märkte irgendwie spielertechnisch super entwickeln. Überhaupt gar nicht. Beide nicht.
Nee, genau, es mischt sich, also ganz anders als bei der Next Gen, es mischt sich nicht durch mit neuen Namen, mit neuen Spielen. Die beiden von dir genannten, die kennen wir nun schon eine gewisse Zeit. Klar, Australien hat noch Damon Hatter, hat noch den Lauch. Ja, die sind also irgendwie ein bisschen fester und auch höher platziert auf der Tour, als es jetzt die Amerikaner und Kanadier sind. Aber so eben hintendran ist es erstaunlich wenig. Auch so ein Mason Whitlock, von dem man die letzten Jahre ja immer wieder Hoffnung gehört hat und der auch hier und da sich schon mal gezeigt hat, taucht eben auch nicht wirklich auf. Ne? Und insgesamt ist die Tour, glaube ich, für den Raum nicht schlecht, aber sie muss dann eben dazu führen, andere Spieler zu entwickeln und rauszubringen, würde ich sagen. Ich glaube, da hat Dave Allen, der da ja auch mit involviert ist, glaube ich, noch einiges zu tun, damit es dann dort auch vorangeht, weil du brauchst attraktive, gute Spieler, um die Märkte, und darum geht es der PDC, dann auch wirklich ganz zu erschließen.
Ja, also Dave Allen ist, glaube ich, eine richtige, wichtige Persönlichkeit auf diesem Posten, dass man diesen Posten auch geschaffen hat, so als Kopf der internationalen Märkte, so kann man ihn sicherlich beschreiben, den ehemaligen Head of Media. Und ja, dann werden wir mal gespannt sein, was sich da entwickelt. Sehen ja dann auch in ein paar Monaten im deutschen Spätsommer dann noch die Turniere in Down Under oder eines in Australien, eines in Neuseeland und gucken mal, wie das dort läuft. Ansonsten lassen wir die PDC bleiben. Noch eine Erwähnung wert, Modus Super Series, da hat Boris Kritzmer diesmal gewonnen. Also Boris Kritzmer wirklich mit guten Darts immer ab und an. Bin gespannt, ob er die Tourkarte nochmal holen wird. Das war ja sehr, sehr unglücklich gelaufen Anfang des Jahres. Aber da zeigt sich auch mal wieder, dass man auch ohne die Karte, vor allen Dingen als Big Boris, der ja auch im E-Dart so unfassbar viel spielt, dass man da auch viel erreichen kann. Und dann sei jetzt zum Abschluss gesagt, erstmal, ich hoffe, dass man nicht irgendwie großartig Hintergrundgeräusche gehört hat, aber ich habe irgendwann hier das Fenster aufreißen müssen. Es geht in der Hitzehölle nicht mehr anders. Und ja, am Wochenende wird dann wieder in Ried gespielt. Die weiteren Turniere 9 und 10, also schon der Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Ich bin leider verhindert, deshalb werde ich diesmal nicht in Österreich sein. Wir werden dann allerdings, also Micha und ich, werden die Players Championship Turniere in Leicester besprechen. Am Montag und Dienstag finden die statt. Und soweit ich meinen eigenen Plan jetzt richtig in Erinnerung habe, werde ich am Montag mit Adrian kommentieren. Und am Dienstag meine ich Marvin Vandenboom von Daten.de. Und Micha und ich werden dann wahrscheinlich zum Mittwoch die neue Folge an den Start bringen, also in genau einer Woche. Jan, hat wie immer Spaß gemacht. Hast du sonst noch irgendwas zu erwähnen nach diesem Darts-Wochenende, ohne dass jetzt so ganz viel passiert ist, muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ich glaube, wir haben das Ganze ordentlich abgehandelt. Wir wollen es auch nicht künstlich in die Länge strecken. Ich fand deine Einblicke von der Next Gen noch ein Tick spannender als das, was es in Nordamerika gab, aber das gehört auch mit dazu. Mein Highlight war mein Chat mit James Wade. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt den Dart, der uns vielleicht ein bisschen aus der Fußballtristesse rausgeholt hat, jetzt wieder bis nächste Woche hinten anstellen und irgendwie gucken, wie wir so Reha-mäßig ein Programm hinkriegen, dass uns, und wir beide sind ja nur ausgewiesene Fußballfans, die WM doch noch irgendwie Spaß bringt. Es sind ja noch ein paar Gladbacher und Freiburger sogar im selben Team unterwegs. Es könnte sein, dass ich jetzt auf die Schweiz switche.
Ja, also, das habe ich tatsächlich gar nicht, also dass ich da dann so einen Fokuspunkt habe. Ich habe zwar auch so natürlich meine Pappenheimer da, ne, die Gladbacher, die am Start sind, aber es ist mir dann immer relativ egal. Also ich war zum Beispiel dann auch wieder deutlich angefixt, als ich um irgendwie 5.45 Uhr das Elfmeterschießen Marokko gegen die Niederlande sah, was ja noch schlechter qualitativ war als Deutschland gegen Paraguay vom Elfmeterschießen her. Aber ja, also die WM macht schon noch trotzdem Spaß. Ne? Wir haben noch sehr viele Geschichten, sehr viele Teams noch dabei. Aber ja, es ist natürlich trotzdem so ein bisschen Stecker gezogen, ne, in der Berichterstattung. Und dafür ist es jetzt auch eher kontraproduktiv, muss man ganz klar sagen.
Aber ich sehe da auch eine gewisse Parallele zur Darts-WM. Auch da pickt man sich dann gerade auch in den ersten Turniertagen mal Begegnung raus, wo du denkst, boah, den Spieler möchte ich mal sehen oder das könnte spannend sein. Also da gibt es schon schöne Momente. Für mich als arbeitender Mensch ist es nicht ganz so einfach, diese 3 Uhr, 5 Uhr oder auch 23 Uhr Spieler alle zu sehen. Aber ich werde mir da auch das eine oder andere noch rauspicken und ja, brauche noch keine Antidepressiva, um diesen Niedergang zu ertragen. Ich erinnere mich ja immerhin in den Hinterstübchen meines Hirns noch an ein paar WM-Titel und schöne Zeiten, die wir auch hier hatten. Und ist doch gut, dass man jetzt auch in dieser Darts-Mauern-Zeit dann den Fußball diskutieren kann. Also ja, geht weiter direkt heute Abend. Und dann sind wir nächste Woche wieder ganz aufgerichtet für Next Gen und Players Championships.
So wird es sein. Jan, vielen, vielen Dank. Danke an alle, die zugehört haben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.